Die Türkei ist schon lange eine Autokratie. Die Frage, die sich im Moment stellt, ist, ob die Türkei den Schritt macht, den Russland spätestens mit dem Ukraine-Krieg gemacht hat, nämlich den Schritt von der Autokratie zur Diktatur. Das ist die Frage, die jetzt im Raum steht in der Türkei.
Eine neue Folge von Pott und die Welt, dem außenpolitischen Update der Zeitschrift Internationale Politik mit mir, Katharina Peetz.
Und mit mir, Martin Bierlecki. Herzlich willkommen.
Lange Zeit hat sich die Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan konsequent weiter in Richtung Autokratie entwickelt. Seit den Gezi-Protesten vor 12 Jahren hat Erdogan seine Macht immer weiter ausgebaut und das Land auf Linie gebracht. Das hat auch deshalb funktioniert, weil er einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich hatte. Bei der letzten Präsidentschaftswahl vor 2 Jahren ist Erdogan zwar wiedergewählt worden, aber nur knapp.
Vor einigen Wochen wurde dann der Istanbuler Oberbürgermeister İmamoğlu abgesetzt und verhaftet. Der Grund: Vorwürfe angeblicher Korruption. İmamoğlu gilt als Erdogans größter und gefährlichster Gegner. Ihm wurden für die nächste Präsidentschaftswahl in 3 Jahren gute Chancen ausgerechnet. Dass er nun ausgerechnet jetzt aus dem Weg geräumt werden soll, das hat eine Protestwelle ungeahnten Ausmaßes ausgelöst. Hunderttausende waren in den vergangenen Tagen auf den Straßen. Sie haben für İmamoğlus Freilassung demonstriert und vor allem gegen Erdogan.
Wir wollen in dieser Folge genauer drauf schauen, wie gefährlich können diese Proteste für Erdogan werden? Ist die Türkei schon in der Autokratie angekommen? Und welche Rolle spielt die internationale Politik? Besprechen können wir all diese Fragen mit dem Journalisten Deniz Yücel, Korrespondent der Zeitung Die Welt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Es war jetzt ganz spannend, die Frage, der Ramadan ist gerade zu Ende gegangen. Erdogan hat dann kurzerhand die Feiertage noch ein bisschen verlängert, wohl auch, weil er darauf spekuliert hat, dass sich danach alles beruhigt. Kann dieses Kalkül aufgehen?
Das werden wir sehen, aber ich glaube, mit einer Protestwelle wie in den ersten Tagen, als İmamoğlu noch im Polizeigewahrsam saß, also İmamoğlu und seine Mitarbeiter und Bezirksbürgermeister, die werden ja oft vergessen, es sind ja mit ihm im Gefängnis in ungefähr 50 andere Leute gelandet, das würde ich vielleicht, wenn ich das gleich mal vorweg sagen darf, unter anderem Mahir Polat, stellvertretender Generalsekretär der Istanbuler Stadtverwaltung, ich glaube, dafür gibt es in Deutschland keine Entsprechung, aber eine der Sachen, für die er zuständig war, waren Sehenswürdigkeiten, das kulturelle Erbe, wo er sich wirklich einen sehr, sehr guten Namen gemacht hat. Der Mann ist herzkrank, leidet an Klaustrophobie und seine Anwälte versuchen ihn aus gesundheitlichen Gründen, haben sich um eine Aufhebung des Hafturteils bemüht, leider vergeblich. Und das ist nur ein Fall von 50 anderen, die mit İmamoğlu zusammen verhaftet wurden und ins Gefängnis müssen. Und auch wenn wir jetzt bei İmamoğlu bleiben werden, weil das politisch natürlich die wichtigste Figur ist, dachte ich, erzähle ich das einmal kurz.
Das heißt aber, also Sie haben gesagt, die Tage während, kurz nach der Freilassung, da waren die Proteste sehr stark. Was erwarten Sie, wie es jetzt weitergeht?
Es waren ja die Proteste, die auch gar nicht, die zuerst von den Universitäten losgingen. Begonnen sogar nicht am Tag der Festnahme, sondern einen Tag vorher, als İmamoğlus Universitätszeugnis, über 30 Jahre altes Universitätszeugnis, dann aberkannt wurde, womit er einer Voraussetzung beraubt wurde, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Und an dieser Universität Istanbul, das ist die älteste Universität Istanbuls, mit der deren Vorgeschichte bis in osmanische, sogar in byzantinische Zeit hineinreicht, dass selbst so eine altehrwürdige Institution derart auf den Hund gekommen ist und sowas mit sich machen lässt, das hat viele empört und das hat vor allem an der Uni Istanbul Studenten empört. Und es gab einen Moment, der, glaube ich, auch im Nachhinein betrachtet wirklich ein Fanal war, an dem Tag, wo nicht allzu viele, ungefähr 1000 Studenten wollten da protestieren. Die Polizei hat sich ihnen entgegengestellt und die haben die Polizei beiseite geschoben. Da flogen keine Steine, das war jetzt nicht so super gewalttätig, aber die haben die einfach weggedrückt und die Polizei hat danach auch nicht mehr interveniert und die konnten ihre Demo machen. Und das war das Fanal. Das war nämlich das erste Mal, Sie erwähnten bereits die Gezi-Proteste 2013. Dazwischen ist ja viel passiert in der Türkei. Das Regime ist immer autoritärer geworden und das war jetzt so ein Moment, glaube ich, was für viele so gewirkt hat. Okay, es geht wieder was. Wir müssen was machen. Am nächsten Tag kam die Festnahme und zunächst sind die Studenten auf die Straße gegangen. Ich glaube, das war von Erdogan, aus seiner Perspektive war es ein strategischer Fehler, mit diesem Universitätszeugnis anzufangen. Und bei den jungen Leuten, das ist die erste Generation, die in der Türkei aufwächst, denen es materiell schlechter geht als ihren Eltern. Eine Generation, die wirklich auch mit anderen Problemen zu kämpfen hat, als die jungen Leute, die auch bei Gezi eine wichtige Rolle gespielt haben oder die zentrale Rolle gespielt haben, die sich sowieso fragen, was ist dieses Universitätszeugnis, für das wir uns hier abstrampeln, für das wir meine Eltern Geld investiert haben, überhaupt, damit wir überhaupt an die Uni kommen können. Was ist dieses, wir wissen eh nicht, was das wert ist, ob wir einen Job kriegen. Und wenn wir damit rechnen müssen, dass selbst dieses Zeugnis noch 30 Jahre später, weil es irgendwem politisch gerade in den Kram passt, uns auch noch dieses Zeugnis weggenommen werden kann. Das war so, das hat die Leute so empört. Und zuerst an dem Tag in Istanbul, durch diese Botschaft, die von dem Tag von der Uni Istanbul ausging, an anderen Universitäten. Und das hat vor allem Studentinnen und Studenten im ganzen Land motiviert, die dann auch die restliche Opposition, auch die große Oppositionspartei, CAP, der Imamoglu auch angehört, dann ein bisschen vor sich hergetrieben haben. Aber in den ersten Tagen hatte der Protest zwei sehr konkrete Ziele. Das eine lautete die Verhaftung, also die Untersuchungshaft für Imamoglu verhindern, und das zweite die Zwangsverwaltung für die Stadtverwaltung Istanbul verhindern. Das eine hat, der war vier Tage im Polizeigewahrsam und danach kam die Untersuchungshaft. Also das eine Ziel, dieses eine konkrete Ziel haben die Proteste nicht erreicht. Das andere Ziel haben die erreicht, dass die geplante Zwangsverwaltung für Istanbul, so wie in den kurdischen Städten seit vielen Jahren es leider Praxis ist, dass gewählte Bürgermeister abgesetzt werden und durch vom Innenministerium bestellte Beamte ersetzt werden. Da hat die Staatsmacht zurückgeschreckt vor diesen Protesten. Damit war sozusagen ein konkretes Ziel erfolgreich, das andere nicht. Und ich glaube, ab dem Punkt nach so einer Situation die Proteste einen Gang runterzuschalten, das ist aus Sicht der Opposition durchaus klug, weil wenn du nicht die Aussicht hast, durch Massenproteste, okay, wenn wir heute und morgen noch auf die Straße gehen, dann wird diese Regierung zurücktreten. Also wenn du nicht so eine konkrete, realistische Chance vor Augen hast, Aussicht vor Augen hast, ich glaube, da ist es vernünftig, einen Schritt zurückzuschalten, weil wenn die konkreten Ziele weg sind, dann lassen sich Leute schlechter mobilisieren. Dann kam die Polizei, die nicht mit voller Wucht in diese große Menge reingegangen ist, aber am Rand der Kundgebung gab es immer wieder, ist die Polizei rein mit Tränengas, mit Gummi geschossen. Es gab Festnahmen, ungefähr 300 Leute, außer Imamoglu und seine Leute sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Auch das wirkt natürlich abschreckend. Und ich glaube, in so einer Situation, dass die Opposition sagt, okay, wir schalten einen Gang runter, nicht mehr jeden Tag Demo, sondern versuchen, Sachen zu finden, Formen zu finden, wo wir auch andere Leute beteiligen können. Die CAP hat die geplante Präsidentschaftskür, die eigentlich natürlich sozusagen Abstimmung unter den Parteimitgliedern, hat man für Nichtmitglieder geöffnet, sodass neben 1,6 Millionen Parteimitgliedern auch 13,2 Millionen laut Angaben der JAP Nichtmitglieder mit abgestimmt haben, was eine enorme Zahl ist. Dann die Boykottkampagne gegen Nachrichtensender, die von den Protesten nicht berichtet haben, und die Unternehmen, die gehören, jetzt eine große Unterschriftensammlung, mit der man 26 Millionen Leute erreichen will. Also das wäre die Hälfte der Wahlberechtigten. Und das sind, glaube ich, richtige Protestformen, auch die Eskalation ein bisschen runterzuschalten und Formen der Partizipation zu ermöglichen, mit denen die Leute vielleicht weniger Risiken eingehen. Also wer auf eine Demo geht, riskiert vielleicht Tränengas abzubekommen, im schlimmsten Fall festgenommen, verhaftet zu werden. Aber die Polizei kann ja selbst in der Türkei niemanden in den Supermarkt zerren und zum Einkaufen bringen, wenn er das nicht möchte.
Schauen wir mal auf den Zeitpunkt, Herr Yücel. Dass der Imamoglu jetzt verhaftet worden ist, das ist ja ein bisschen überraschend gewesen. Die nächsten Wahlen finden ja erst, das hatten wir vorhin schon gesagt, in 3 Jahren statt. Wie deuten Sie denn den Zeitpunkt der Verhaftung?
Das war nicht überraschend. Also es war wirklich ganz und gar nicht überraschend. Erdogan hat im Januar, da wurde nach der Absetzung des Bezirksbürgermeisters von Beşiktaş, das ist ein innenstädtischer Bezirk, sehr säkular, Mittelschicht bis Oberschicht an einigen Teilen am Bosporus gelegen, sehr schön, wo die AKP bei 10-15% landet. Der Bezirksbürgermeister von Beşiktaş wurde abgesetzt, durch einen Zwangsverwalter ersetzt und verhaftet, kam ins Gefängnis. Und Erdogan kündigte zu der Zeit, das war Mitte Januar an, er sagte, es kommen noch andere große Rüben. Das ist so eine türkische Redewendung, im Deutschen vielleicht übersetzt, kann man übersetzen. Es kommen noch andere dicke Fische. Und dann haben in den letzten Wochen, unmittelbar vor Imamoglus Festnahme, haben Leute, die Journalisten zu nennen, ich wirklich mich scheue, das sind Scharfmacher der Regierung, die das schreiben, was man ihnen sagt. Und die haben angekündigt, Imamoglu wird verhaftet werden. Es wird ein Zwangsverwalter für Istanbul kommen. Und kurz darauf passierte das auch. Also es war zu diesem Zeitpunkt, es war in der Türkei nicht mit überraschend, sondern im Gegenteil, es war mit Ansage. Und zwar mit Ansage aus der politischen Führung. Deswegen ist es auch nicht wert, weiter über diese Korruptionsermittlungen zu sprechen, die sich allein auf Aussagen vom Hörensagen, von anonymen Zeugen, die vom Hörensagen berichten. Ich habe gehört das, ich könnte mir vorstellen, dass jenes, das ist wirklich absolut, das ist absolut haltlos, und es ist nicht so, dass es Korruptionsermittlungen gab, die zu der Festnahme geführt haben, sondern es gab den politischen Willen, Imamoglu auszuschalten, und dafür hat man ihm dann irgendwas angedichtet. Also es war mit Ansage, aber der Frühzeitpunkt natürlich, der hat damit zu tun, dass die JAP diesmal beschlossen hat, anders als bei der Präsidentschaftswahl beim letzten Mal, 23, wo man sich sehr lange Zeit gelassen hat mit der Präsidentschaftskür, haben sie diesmal gesagt, okay, sie wollen jetzt frühzeitig ihren Kandidaten nominieren. Das war für den 23. März vorgesehen, und 4 Tage vor diesem Termin wurde Imamoglu festgenommen, und da war ganz offensichtlich der politische Wille, Imamoglus Kandidatenkür zu sabotieren. Und ich glaube, das Regime hat darauf spekuliert, dass zum einen mit ein bisschen Protesten, wenn sie gerechnet haben, aber ich glaube, sie dachten nicht, dass es so groß ausfällt. Sie haben das auch vorbereitet. Es gab in den letzten Monaten, also seit Anfang des Jahres, in verschiedenen Milieus, an verschiedenen Adressen quasi Warnungen und Einschüchterungen. Anfang Januar, Mitte Januar wurde eine Managerin verhaftet, die so sehr viele Schauspieler und Popstars betreut. Selber keine Person des öffentlichen Lebens, aber die ist in der Branche ist die sehr bekannt und zu ihren Kunden gehören sehr viele bekannte Schauspieler, Popstars, Leute, die in so einer Protestsituation dann als Multiplikatoren wirken können. Die wurde verhaftet, also im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten von 2013, was inzwischen als Putschversuch gewertet wird. Das war so ein Einschüchterungsversuch in ein bestimmtes Milieu. Im Februar wurden der Vorsitzende und der Aufsichtsratsvorsitzende des türkischen Unternehmerverbandes festgenommen. Die hat man dann laufen lassen gegen Meldeauflage und Reiseverbot. Aber das war auch eine klare Einschüchterung. Es wurden Journalisten festgenommen. Und das war der Versuch, glaube ich, mit diesen gezielten Einschüchterungen. Dachte man, okay, ein paar Leute werden auf die Straße gehen, aber nach ein paar Tagen wird das schon vorbei sein und die JRP, die wirklich auch eine komplizierte Partei ist, auch untereinander nicht immer so einig. Die werden übereinander herfallen und dann wird sich diese Sache innerhalb von ein paar Tagen erledigt haben. Und mit so einer Gegenwehr, mit so einem Protest haben die nicht gerechnet, hat, glaube ich, auch die JRP nicht gerechnet, weil, wie gesagt, sie hat sich dann sehr schnell quasi zum Organisator der Proteste gemacht, spielt eine sehr wichtige Rolle, aber sie ist es nicht alleine. Und es waren zuerst das Fanal gegen, wie gesagt, von den Universitäten aus. Und wer weiß, ob wir diese Protestbewegung überhaupt so gehabt hätten, wenn am Anfang nicht dieses Universitätszeugnis diese Sache gewesen wäre, was halt bei vielen jungen Leuten den Moment ausgelöst hat, so, das reicht jetzt. Und denen geht es auch nicht um Imamoglu oder die Frage, wer ist Bürgermeister von Istanbul oder wer ist der Präsidentschaftskandidat, der ist bestenfalls ein Symbol für die Hoffnung auf ein besseres Leben in einem besseren Land.
Es gibt Umfragen, denen zufolge will eine Mehrheit der Türkinnen und Türken inzwischen vorgezogene Neuwahlen. Inwiefern würde das Erdogans Pläne durchkreuzen oder wäre das vielleicht sogar in seinem Sinne?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist einerseits in seinem Sinne und dann wiederum auch nicht, weil Erdogan kann nach der geltenden Verfassungslage kann Erdogan nur noch einmal für eine weitere Amtszeit antreten, nämlich wenn das Parlament eine vorzeitige Neuwahl beschließt, dann sowohl des Parlaments als auch des Präsidentenamtes. Deswegen ist nach gültiger Verfassungslage gibt es für Erdogan keinen anderen Weg. Aber in der jetzigen Situation, das wäre für ihn ziemlich riskant, jetzt Neuwahlen einzugehen, während die Opposition darauf besteht, dass Neuwahlen ausgerufen werden. Das ist auch das Ziel dieser Unterschriftenkampagne. Wie gesagt, auch das eine Protestform. Ich finde, das ist natürlich nicht so, das sind natürlich Bilder von Tränengas und Demo auf der Straße und dann läuft so eine Pokémon-Figur durchs Bild, die dann in Belgrad und New York auch wieder auftaucht. Das sind natürlich tolle Bilder, aber ich glaube, um so eine über einen längeren Zeitraum Protest aufrechtzuerhalten, wie gesagt, gerade wenn man es auch mit einer Staatsmacht zu tun hat, die nicht davor zurückschreckt, zuzuschlagen, ist klug, auf solche Formen auszuweichen. Und das ist jetzt das Ziel der Kampagne. Und für Erdogan, das hat natürlich keine Rechtsbindung, aber es wäre natürlich, wenn die 20, 25 Millionen Unterschriften einsammeln, dann erzeugt das natürlich Druck. Und interessant ist auch, dass die Opposition an ihrem Kandidaten Imamoglu festhält, auch wenn er formal zum jetzigen Stand nicht wegen seiner Verhaftung, das wäre kein Hindernis, aber das Universitätszeugnis, das ist ein Hindernis, zur Wahl zugelassen zu werden. Und es gibt ein Verfahren, so ein wirklich vollkommen groteskes Beleidigungsverfahren, in dem er in erster Instanz schon zu 2 Jahren Haft verurteilt ist. Würde das bestätigt werden, würde das rechtskräftig, dann könnte er auch nicht zugelassen werden. Aber ich glaube, diese Frage, ob er zugelassen wird oder nicht, das ist am Ende nicht das Entscheidende.
Wir versuchen in diesem Podcast immer auch der Frage nachzugehen, was hat das denn alles mit unserem Leben hier in Deutschland zu tun? Das liegt jetzt ja bei der Türkei insofern auf der Hand, als dass es hier 1,5 Millionen Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft und 3 Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund gibt. Bei den letzten Präsidentschaftswahlen hat ein großer Teil der in Deutschland lebenden Wahlberechtigten für Erdogan gestimmt. Frage, was bedeutet denn das, was gerade passiert, für das deutsche Verhältnis der Türkei und zu Erdogan selbst?
Ungefähr die Hälfte der in Deutschland lebenden Menschen mit türkischem Hintergrund sind wahlberechtigt, haben überhaupt noch eine türkische Staatsbürgerschaft. Davon ungefähr geht die Hälfte wählen und davon wählt dann 2/3 Erdogan, so ungefähr. Das ist hoch. Es gibt in Österreich oder in den Niederlanden sind diese Werte noch höher. Das hat einfach was mit der Soziologie der Einwanderung zu tun, die sich interessanterweise dann auch über Generationen hinweg fortsetzt. Also die Milieus, aus denen ein Großteil der Einwanderer, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, diese Milieus wählen in der Türkei eher AKP. Und das spiegelt sich hier wieder, während in der Schweiz zum Beispiel oder in Großbritannien noch mehr, in den USA, in Kanada wo die Einwanderung sehr viel mehr aus politischen Flüchtlingen besteht oder Leute, gut Ausgebildete, die da halt Jobs bekommen haben, qualifizierte Jobs und also eine ganz andere Einwanderungsstruktur haben. Da liegt dann die AKP in den USA 16%, in Kanada 17%, in Großbritannien 18%. Das ist interessant, dass sich sowas dann auch über Generationen hinweg fortsetzt. Für die Deutsch-Türken, ich glaube, das hat bei denen ein bisschen länger gedauert. Die Diaspora ist ja oft dann auch trotzdem, manche Sachen sind ein bisschen verzögert. Der Zuspruch für Erdogan in der Diaspora kam ein bisschen später als in der Türkei. Aber dafür ist man hier, glaube ich, ist ein Großteil weiterhin, ist noch treuer zu Erdogan. Natürlich auch deshalb, weil man die Folgen der Politik, der Wirtschaftskrise, die seit Jahren anhält, der politischen Krise, einem Rechtssystem, an dem niemand, ich glaube, selbst die meisten AKP-Wähler, ist völlig klar, dass Imamolos Verhaftung eine politische Sache ist und nichts irgendwas mit irgendwelchen Ermittlungen zu tun hat. Es gibt auch Umfragen, dass insgesamt 60%, die jüngste Umfragen von gestern, sagen, sie halten das für eine rein politische Sache, das Vorgehen gegen Imamolo. Das ist ja weitaus mehr als die JP und die gesamte Opposition bislang an Wählerstimmen bekommt. Aus deutscher Perspektive finde ich interessant, was nicht passiert ist. Olaf Scholz hat ziemlich deutliche Worte gefunden, für seine Verhältnisse sogar sehr deutliche. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er zu den gleichen Worten gegriffen hätte, wenn er nicht ein Kanzler auf Abruf wäre. Friedrich Merz, der wahrscheinlich kommende Bundeskanzler, hat sich nicht dazu geäußert. Und insgesamt ist aus Europa, was ich interessant fand, es gab sehr viel Solidaritätskundgebung auf der Ebene, auf der politischen Ebene, auf der Imamolo im Moment ja selber nominal auch angesiedelt ist, nämlich als Kommunalpolitiker. Also auch der regierende Bürgermeister von Berlin, die Kölner Oberbürgermeisterin, der Leipziger, der aus Hannover, aus ganz Europa, der Budapester Bürgermeister, der wahrscheinlich besser als jeder andere Bürgermeister in Europa Imamolos Situation nachvollziehen kann, was es bedeutet, in der solchen Umständen dann versuchen, Kommunalpolitik zu machen. Auf der Ebene gab es sehr viel Solidarität, auf europäischer Ebene, auch von anderen Regierungen, ist man sehr, sehr zurückhaltend. Das wäre vor ein paar Jahren noch anders gewesen. Also natürlich, die Koordinaten in der Welt haben sich verschoben in den letzten Jahren. Und Erdogan hat es sehr geschickt geschafft, die geopolitische Bedeutung der Türkei im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, Nahost, Migration, Terrorismus, da sich diese geostrategische Bedeutung der Türkei auch als zweitgrößte Armee der NATO ins Spiel zu bringen. Und ich habe den Eindruck leider, dass auch in der deutschen Politik die Türkei inzwischen sehr viel mehr unter diesen Koordinaten bewertet wird. Sozusagen, was haben wir davon und wofür brauchen wir die? Und ja, die Ideen von oder Fragen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie keine Rolle mehr spielen.
Wenn wir bei der Geopolitik sind, inwieweit glauben Sie, dass jetzt durch die Wiederwahl Donald Trumps und generell das Verschieben der Mächte sozusagen auch die Rolle der Türkei auf der internationalen Bühne nochmal eine andere, eine größere wird?
Trump und Erdogan sind Best Buddies. Ich glaube, Erdogan, das ist genau der Schlag von Politiker. Das war auch schon in Trumps erster Präsidentschaft so. Da gab es ja noch eine US-Regierung außerhalb von Trump. Und da funktionierte das auf dieser Ebene, sozusagen auf Ebene der Administration funktionierte, war das nicht so reibungslos zwischen der Türkei und den USA. Aber auf Chefebene, Erdogan und Trump, die konnten gut miteinander. Das ist, glaube ich, genau der Schlag von Politiker, den Trump auch schätzt. Mit Demokraten hat er größere Probleme bekanntlich als mit Figuren wie Erdogan oder Wladimir Putin. Und natürlich der Machtwechsel in den USA, der Regierungsantritt von Trump, auch das dürfte Erdogan dabei beflügelt haben, bei dem Gedanken, so ich kann jetzt hier meinen größten Widersacher ausschalten und werde damit durchkommen. Weil sie das zu Beginn gesagt haben, ist die Türkei auf dem Weg zur Autokratie. Die Türkei ist schon lange eine Autokratie. Die Frage, die sich im Moment stellt, ist, ob die Türkei den Schritt macht, den Russland spätestens mit dem Ukraine-Krieg gemacht hat, nämlich den Schritt von der Autokratie zur Diktatur. Das ist die Frage, die jetzt im Raum steht in der Türkei. Und eine Sache, die nämlich immer leidlich zwar nicht fair, kurdische Politiker wurden immer verhaftet. Selahattin Demirtas sitzt seit 8,5 Jahren im Gefängnis. Es gab immer Einschränkungen der Opposition, der Pressefreiheit. Bei dem Verfassungsreferendum 2017, wo dieses merkwürdige Präsidialsystem nach türkischer Art eingeführt wurde, ob die Auszählung da so rechtmäßig zuging, da ist immer noch ein Fragezeichen dahinter. Aber es gab noch sowas wie Wahlen. Es gab für die Opposition die Möglichkeit, unter schwierigen Bedingungen zwar anzutreten, aber einen Kandidaten aufzustellen ihrer Wahl und dann zu gucken, ob er eine Mehrheit gewinnt. So unfair die Bedingungen zum Teil waren, aber in dem Moment, wo die Opposition dieser Möglichkeit beraubt wird und quasi auch jeder andere, das ist ja dann nicht nur Ekrem İmamoğlu, sondern auch jeder andere, der Erdogan gefährlich werden könnte, Gefahr läuft, auf so eine Weise ausgeschaltet zu werden, dann ist es keine Autokratie mehr, sondern eine Diktatur. Das war der Versuch von Erdogan. Deswegen, ich finde das sehr berechtigt, dass die türkische Opposition von einem Putsch, inzwischen von einem Putschversuch spricht, um auch den eigenen Erfolg und den eigenen Leuten auch Mut zuzusprechen. Sie sprechen jetzt vom Putschversuch. Und dass solche Massenproteste noch immer möglich sind, zeigt, dass diese Frage noch nicht endgültig geklärt ist. Aber ich glaube, dass diese Auseinandersetzung, die jetzt geführt wird, das ist für Erdogan die letzte große Schlacht. Wenn er die gewinnt, dann wird er für den Rest seines Lebens, das ist ja seine inzwischen auch ziemlich offen ausgesprochene Absicht, für den Rest seines Lebens das Land regieren. Wenn diese Protestbewegung niedergeschlagen wird, dann wird es, ich will nicht prophetisch klingen, aber auf absehbare Zeit, auf das, was man auf den Zeitraum, den man so absehen kann, ein Jahrzehnt, 10 Jahre, vielleicht 15 Jahre, war es das mit der Türkei. Weil diesen Frust, den die Leute sich dann in so einem Fall abholen würden, der prägt ja dann auch. Das war nach Gezi auch so. Also wenn Erdogan diese Auseinandersetzung gewinnt, dann heißt das auch, dass es keine Wahlen mehr gibt. Also dann, oder Wahlen, naja, so wie Saddam Hussein auch oder das Assad-Regime auch irgendeine Form von Wahlen abgehalten hat. Also das sind, dann wird man die Türkei als Diktatur einordnen müssen, aber noch gibt es diese Möglichkeiten. Und für Erdogan ist das natürlich halt auch ein riskantes Spiel, weil er selber seine Legitimation immer daher bezogen hat, dass er eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hatte. Und auch da findet gerade ein wirklich auch in der ideengeschichtlich für die türkische Politik ein sehr interessanter Wechsel statt. Seit 1950 zum ersten Mal eine freie Wahl stattfand, war es in der Türkei immer Sache der Rechten. Nicht unbedingt der Rechtsextremisten, aber der Mitte-Rechtsparteien und auch des politischen Islams in der Türkei. Die haben immer gesagt, wir sind das Volk. Wir haben die Mehrheit. Auf der anderen Seite stand die alten Eliten, stand das Militär, mit denen die CHP ja auch immer verbandelt war. Deswegen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die CHP ist eine komplizierte Partei. Was jetzt gerade passiert, Erdogan spricht nur noch beruft sich auf den Staatsapparat. Erdogan droht wieder mit 9 dicken Fischen, sagt, dass die Justiz ihre Arbeit machen wird, die Polizei und so weiter. Während die CHP in einer Terminologie, inzwischen auch ganz bewusst sich an der Terminologie bedient, die früher in der Türkei immer eher Sache von Mitte-Rechts war, also inklusive des politischen Islams, der Rechten war, das ist fast wortwörtlich, Sachen, die Erdogan, ja, der Volkswille, der Wille des Volkes und so, Begriffe, mit denen Erdogan immer hantiert hat, weil er immer gesagt hat, von wegen Diktatur, ich habe doch hier die Mehrheit, ja, was wollt ihr denn? Und das verschiebt sich gerade und das ist eine sehr interessante Verschiebung. Und deswegen ist es für Erdogan auch riskant, die Reste von Wahlen und noch die freien Wahlen abzuschaffen, ist auch für seine Legitimation ist das nicht so ganz einfach, weil er seine Legitimation immer daraus bezogen hat. Die Türkei ist kein Kalifat und Erdogan hat nicht gesagt, der Allmächtige hat mich hier hingesetzt, sondern ich bin hier, weil das Volk mich hier will.
Mit dem Journalisten Deniz Yücel haben wir über die Protestbewegung in der Türkei gesprochen. Vielen Dank.
Ich danke.
Wir sind schon fast am Ende angekommen, aber noch nicht ganz. Wir wollen wie immer noch kurz zusammenfassen, was wir besprochen haben. Katharina, was ist dir denn aus diesem Gespräch über die Türkei am meisten hängen geblieben?
Also ich fand interessant diese Analyse, dass die Herausforderung jetzt eben ist, die Protestbewegung so ein bisschen in die Breite zu tragen und auch nachhaltiger zu gestalten. Also nicht jeden Tag auf die Straße zu gehen, weil das nicht über einen längeren Zeitraum durchzuhalten ist. Die sehr zurückhaltenden Reaktionen aus Europa, das fand ich nochmal interessant, sich dazu Gedanken zu machen, was da die Gründe für sein können. Und sehr prägnant fand ich den Satz, es ist jetzt eigentlich Erdogans letzte Schlacht, also hier geht es schon um viel für ihn. Martin, wie ging es dir?
Genauso. Dann war es das mit der Türkei. Ist natürlich auch ein Satz, wo die Perspektive 10, 15 Jahre kann man das Land dann praktisch abschreiben, ist bei der Bedeutung, das Land geostrategisch auch hat, NATO etc. gar nicht zu unterschätzen, dass dann der Weg nach Europa endgültig versperrt wäre erstmal. Das sind immer so Dinge, die man, glaube ich, sehr gerne unterschätzt. Das sind schon entscheidende Tage gerade. Und was mich noch beeindruckt hat, wie sehr es brodelt im Volk, dieses es reicht jetzt. Ne? Das ist nicht nur um die Festnahme eines Verhaftung eines Bürgermeisters geht, sondern um sehr viel mehr. Und damit geht die heutige Episode zu Ende.
Zu Ende geht auch die zweite Staffel von Pod und die Welt, aber keine Sorge, wir kommen wieder. Es wird eine dritte Staffel geben nach einer kurzen Osterpause und die nächste Ausgabe folgt dann am 8. Mai. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Katharina Peetz.
Und auch Martin Bielecki sagt herzlichen Dank bis hierhin. In der kurzen Pause können Sie ja, wenn Sie möchten, alle Folgen von Pod und die Welt nachhören. Es ist ja weiß Gott genug passiert auf der Welt. Wir freuen uns übrigens auch sehr über Themenanregungen oder über Feedback. Gerne per E-Mail an die Adresse ip@dgap.org. Dankeschön und auf bald.